Und ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Ich habe ein Buch, übrigens ist gratis, das Buch von CLV, wenn du es als PDF runterladen möchtest. Das Buch heißt eben Befreit durch Unterordnung. Befreit durch Unterordnung. Und die Autorin, das ist eine Frau, es ist eine Amerikanerin, hat einen lustigen Vorname, Bunny, also Häschen, also so Bunny Wilson, hat das Buch geschrieben und sie hat in ihrem im Anfang ihrer Einführung Folgendes geschrieben. Natürlich wurde das Buch auf Deutsch übersetzt. Mein erster Gedanke war, warum hat Gott ein gutes Buch mit einem Vers wie diesem verpfuscht? Welches Vers meint sie? Sowas wie Vers 3, eben, wo es steht dann, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Ha? Das ist so ein gutes Buch von Jesus und seiner Gnade und jetzt das. Warum hat Gott alles kaputt gemacht? Und sie sagt dann, vor meinen geistigen Augen sah ich mich plötzlich 10 Schritte hinter meinem Ehemann herlaufen oder während er sich geruhsam zurücklehnt und meine Meinungen im Keim erstickt, gehorsam Weintrauben in seinen Mund fallen lasse und jedem seiner Wünsche zu Diensten stehen. So hat sie sich gesehen. Mein Mann, Frank, war andererseits der Ansicht, Unterordnung sei eine großartige Idee. Er erinnerte mich häufig daran, dass sich viele unserer Probleme förmlich in Luft auflösen würden, wenn ich mich einfach unterordnen und ihn nicht länger herausfordern würde. So, das war ihre Meinung am Anfang. Oh, dann, das heißt, ich mache alles falsch und der Mann macht alles richtig und ich muss ihm so dienen wie eine Sklavin und so weiter. Das ist eine falsche Betrachtung. Und in diesem Buch auch erklärt sie das wunderbar und ausführlich. Diese falsche Betrachtung der Unterordnung führt eigentlich dazu, dass Unterdrückung entsteht, dass Unterdrückung stattfindet. Das ist nicht, wie der Herr das möchte. Wir haben letzte Woche eben das angesprochen, Unterdrückung ist nicht biblisch. Und in dieser Stelle sieht man das klar und deutlich. Die Frau darf den Mann nicht manipulieren, der Mann darf nicht die Frau herumbefehlen und missbrauchen. Er muss und soll sie Ehre erweisen, als eine, dass sie Erben der Gnade gemeinsam sind. Heute wollen wir aber, ich hoffe, das ist euch recht, ich möchte noch nicht ganz ins Detail gehen mit 1. Petrus 3, weil dieses Thema so aktuell ist. Ich möchte heute eine noch grundsätzlichere Frage angehen. Letzte Woche war, Unterordnung ist nicht Unterdrückung. Heute ist, was ist die Ehe überhaupt? Weil wenn wir in unserem Herzen ein falsches Bild haben von der Ehe grundsätzlich und denken, wie diese Welt eigentlich denkt, die Ehe ist etwas Menschliches und Gott hat damit eigentlich wenig und gar nichts zu tun, ich mache jetzt einen Lebensabschnittpartner oder irgendwas, dann führt das uns zum falschen Umgang damit. So, was ist die Ehe eigentlich? Wir wollen diese Frage heute angehen, was ist die Ehe biblisch gesehen? Und bevor wir 2 ganz einfache Punkte betrachten, möchte ich eine noch tiefere Frage stellen. Und zwar die Frage der Weltanschauung. Wir sind Christen. Hier in dieser Gemeinde, das ist, warum wir hier sind. Was ist ein Christ? Nicht jemand, der halt Mitglied einer Gemeinde ist. Ein Christ ist ein Jünger Jesu. Und Römer 8 definiert ein Christ so, wo der Geist Gottes bezeugt mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. So ein Christ, Definition eines Christen ist nicht ein Kirchenmitglied. Ein Christ ist jemand, der durch die neue Geburt den Heiligen Geist inwohnend hat. Und das zeigt sich durch die Frucht des Geistes, durch diese innerliche Zeugnis des Geistes in unserem Leben, durch ein verändertes Verlangen in meinem Herzen. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass mein Handy auch mithört zu dem Predigt. Also, ich muss mit meinem Handy reden. So, das ist ein Christ, eine lebendige Beziehung mit Gott durch Glauben an Jesus Christus. So, aus dieser Tatsache heraus folgen viele Veränderung in unserem Leben. Unser Weltbild ist nicht gottlos. Wir sind Jünger Jesu. Wir folgen Jesu nach. Wir glauben an Wort Gottes. Das ist die Offenbarung Gottes. So, diese Welt aber, bevor wir Jesus kennengelernt haben, hatten wir auch eine Betrachtung dieser Welt. Etwas, wofür wir gelebt haben. Ich möchte heute vorschlagen, alle Menschen leben für irgendetwas. Sie verfolgen irgendetwas mit ihrem Leben. Alle Menschen haben sozusagen ein Grundprinzip in ihrem Leben. Das etwas, wofür sie leben. Manchmal kommt es aber so weit in ihrem Leben, dass sie merken, boah, das ist ja leer. Was merken wir? Ich würde sagen, die Grundeinstellung oder die Werkseinstellung, womit wir alle geboren werden, ist als Lebensziel Egoismus. Ich lebe für mich. Nicht unbedingt in allen Bereichen falsch, weil was macht das Baby, wenn es Hunger hat? Die meisten Baby weinen. Ist das jetzt schlecht oder sündhaft? Nein, das ist nicht schlimm oder sündhaft. Das ist gut, das ist normal. So kann Mama wissen, Junior hat Hunger. Aber es dauert nicht lang, bevor es dann nicht mehr heißt, ich habe einfach Hunger, sondern dann schreit das Kind anders und es dreht sich jetzt um, ich krieg nicht, was ich will. Und eine Mutter erkennt den Unterschied zwischen, ich habe Hunger oder ich bin jetzt wirklich sauer. Das merkt man eigentlich sehr, sehr oft. Vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr oft merkt man das sogar bei ganz kleinen Kindern. Egoismus ist sozusagen unsere Grundeinstellung, dass wir leben für uns. Und das artet sich dann aus, dass es zu einer richtigen Selbstsucht wird. Und in manchen Fällen, es gibt sogar manche Leute, die das dann richtig offen zugeben. Sie sagen, ich lebe für mich und ich lebe eigentlich so wie ich verfolge Hedonismus. Und was ist das? Was ist Hedonismus? Definiert wurde das in einem Wörterbuch, in der Antike begründete philosophische Lehre oder Anschauung, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinnenlust und Genuss ist. Also wofür lebe ich? Ich lebe für Genuss. Ich lebe für Erfahrung. Ich lebe für einen Reiz. Was ist die nächste Spritze, die ich bekommen kann? Ich muss irgendwas aufgeputzt werden. Oh, das war ja so cool. Letztes Mal sind wir den Großglockner mit Ski runtergefahren und jetzt gehen wir zu Mount Everest und fahren mit Ski und Mount Everest runter. Also Blödsinn natürlich, aber irgendwelche neue Erfahrungen, das mich dann aufputschen, das mich ein Gefühl geben. Das private Glück in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer oder psychischer Lust gesehen wird. Meine Begierden, was will ich? Das nächste tolle Essen. Die nächste große Erfahrung auf Urlaub oder das nächste Auto, das brandnagelneu ist und jetzt nicht nur 200 km/h fahren kann, jetzt kann ich 250, aber darfst du eh nicht. So, diese neue Erfahrungen, dafür lebe ich. Viele Leute heute leben auch so. Aber dann kommt es zu einer Entwicklung sehr oft. Man merkt das oft bei extrem reichen Menschen, die alles haben. Wir haben ein Buch zu Hause von einem Musiker, der war klassischer Gitarrist. Und er hat mit sehr jungen Jahren Erfolg gehabt und mehr Geld, als er wusste, was er damit tun konnte. Und hat sich dann zurückgezogen auf ein großes Ranch, also so ein großes Grundstück in den Vereinigten Staaten und wollte sich einfach gut gehen lassen den Rest seines Lebens. Und er schreibt in seinem Buch, wie schnell er merkte, ist ja richtig Fahrt. Das erfüllt ja gar nicht. Alles, was ich brauche, Geldmangel habe ich nicht. Ich kann mir alles kaufen, was ich möchte. Ich kann den ganzen Tag angeln gehen oder Sport treiben oder was weiß ich. Aber was bringt es? Manche Leute kommen dann auch zu dieser Situation, wo sie beginnen nachzufragen, das muss mehr geben. Ich habe jetzt alles und eigentlich erfüllt das gar nicht. So, dann fangen sie an, andere Dinge mit ihrem Leben zu verfolgen. Vielleicht sind es Ambitionen. Sie merken, nein, wenn ich nur für mich lebe, bringt das nicht. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, die ich anstreben kann. Beziehung, Macht, Ruhm. Also die große Liebe. Ich will die große Liebe finden. Das ist was, wofür ich lebe. Ich suche die große Liebe. Aber jetzt habe ich die große Liebe. Oder Kinder. Jetzt habe ich die große Familie. Und alles ist toll. Karriere. Bildung. Ich bin Herr Doktor, Doktor, Doktor. Universität. Was weiß ich. Stern schauen. Jetzt kniet vor mir. Okay. Was bringt das vor Gott? Gar nichts. Bildung ist gut. Es ist nicht, dass es schlecht ist. Aber wenn man dafür lebt, es bringt nichts. Es ist leer. Sagt uns auch eben der Prediger. Das Buch Prediger sagt uns so viel. Man kann alles haben und eigentlich gar nichts. Und die Schlussfolgerung, die der Prediger auch dann getroffen hat zum Schluss, ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Weil eines Tages stehen wir vor ihm. Oder manche suchen Berühmtheit. Also die haben Ambitionen. Andere sagen, okay, dann ich muss diese Welt verbessern. Das Problem, der Grund, warum ich so unglücklich bin, obwohl ich so viel habe oder nicht viel habe, das, wofür ich leben möchte, ist die Welt verändern. Die Welt soll jetzt besser werden und vielleicht werden sie politisch aktiv und dann sind sie vielleicht brennende Demokraten und wollen die Demokratie in der ganzen Welt verbreiten, oder vielleicht sind sie brennende Kommunisten und wollen Kommunismus oder Marxismus oder sowas, Leninismus in die Welt verbreiten. Oder vielleicht sehen Sie, das einzige Thema, woran wir arbeiten müssen, ist die Klimasituation. Wir sind Klima-Aktivisten. Und die Klima ist unser, dafür leben wir, dass die Klima verändert wird. Interessanterweise aber lernt man auch in diesem Bereich, ist es nicht erfüllend. Egal, in welche Richtung du gehst. Aber man sieht hier, das sind jetzt nicht unbedingt ich selbstsüchtig Menschen. Oft leben sie mit totaler Selbstverleugnung. Sie opfern sich auf für diese Dinge, für diese wichtigen Themen. In eine andere Richtung geht es dann, wenn man sagt, na, politisch will ich nicht und jetzt Ambitionen auch nicht. Aber weißt du, es muss Gott sein. Jetzt werde ich religiös. Und sie finden irgendeine Religion, wo sie selbst beweisen können, ich bin doch gut vor Gott. Durch meine Werke bin ich besser als die anderen. Ich zeig mich an. Wie die Pharisäer im Neuen Testament, die selbstgerecht waren, die sagten, hey, alle, hey, ich möchte mal beten, kommt her, hört mich mal zu, weil ich bete jetzt, okay? Ich möchte jetzt beten. Und sie haben dann gespendet, damit jeder sehen konnte, wie viel Geld gebe ich jetzt? Oh, ich bin so gut. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr gesehen, wie gut ich bin? Versteht ihr, was ich meine? Das ist Religion und religiöse Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten. Aber interessanterweise, da merkt man, Religion an sich bringt auch nichts. Es erfüllt unser Herz nicht. Es macht uns auch stolz. Und habt ihr das vielleicht auch erlebt, wo Menschen, die behaupten, fromm zu sein, extrem lieblos mit ihren Mitmenschen umgehen? Vielleicht eine Nonne in der Schule, die den Kindern irgendwie verprügelt. Oder vielleicht ist es ein Pastor in irgendeiner Gemeinde, der in Sünde gefallen ist und seine Gemeinde dann nicht wirklich Jesus Christus orientiert leitet. Alle diese Dinge führen nicht zu einer innerlichen Ruhe und ist nicht, was ein Christ ist. Es ist nicht unsere Weltanschauung, dass wir uns gut darstellen oder dass wir unseren Weg auswählen und unseren Weg verfolgen. Wie gesagt, im Prediger steht ganz eindeutig, das Endergebnis aller dieser Dinge ist, dass es nichtig ist und es ist ein Haschen nach Wind. So, wofür leben wir? Was ist unsere Weltanschauung? Wenn wir die Ehe betrachten, aus welcher Perspektive betrachten wir die Ehe? Egoistisch? Ich will die Ehe haben, das mir gibt, was ich möchte. Sind wir jetzt politisch aktiv in der Ehe? Ich möchte die Ehe haben, wo wir als Ehe die Welt verändern. Sind wir als Christen, sagen wir, oh, ich will die Ehe haben, wo alle anderen Leute unsere Ehe anschauen und sagen, oh, die sind ja wirklich gute Leute. Dann sind wir eben ganz arrogant und stolz auf uns. Wir sind die Guten. Ist das so, wie wir leben, warum wir das tun? Warum wollen wir als Christen eine Ehe haben? Was ist eigentlich die Ehe? Warum spricht Petrus die Ehe in Kapitel 3 an? Weil die Ehe eigentlich eine Auswirkung sein soll für Christen von etwas viel Größeres. Wofür leben wir? Schauen wir uns das kurz an. Was haben wir schon in Kapitel 1 und 2 gesehen im 1. Petrusbrief? Was ist unsere Weltanschauung? Was ist unsere Orientierung? Wir haben Jesus als Orientierung. Aber wiederholen wir das ganz kurz, weil Kapitel 3 kannst du nicht leben, kannst du nicht in deinem Herzen ausüben, wenn du Kapitel 1 und 2 nicht schon in deinem Leben ganz aufgenommen hast und mit voller Freude wirklich angenommen hast und in deinem Leben verwirklichst mit seiner Gnade. Was haben wir gesehen in Kapitel 1 und 2? Nur ein paar Eckpunkte. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch das Vertrauensverhältnis mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Wir haben immer Hoffnung. Immer. Wo ist die Hoffnung zu finden? Nicht in der vollkommenen Ehe. Nicht in der Politik. Nicht in der Aktivismus. In Jesus. In Jesus Christus. Er ist unsere Orientierung. Deswegen, da wir die Hoffnung haben müssen, muss nicht alles in der Ehe immer perfekt sein. Wir haben eine andere Quelle der Hoffnung. Wir haben eine freudige Erwartung der ewigen Erlösung durch das kostbare Blut Jesu am Kreuz. Wofür leben wir? Der Tag kommt, wo wir Jesus sehen. Das haben wir gesehen in Kapitel 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr noch nicht gesehen habt. An ihm glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Der Tag kommt, wo du und ich und die ganze Welt, laut Philippa 2, alle werden vor Jesus stehen. Jede Knie wird sich beugen vor Jesus, weil Jesus ist, wer Jesus ist. Und dafür leben wir. Für diesen Tag, wo wir vor unserem Erretter stehen. Und wir wollen, dass er unsere Ehen und alle anderen Bereiche, ob es jetzt unser Arbeitsverhältnis ist mit unserem Arbeitgeber als Arbeitnehmer, oder ob es unser Verhältnis ist zwischen uns und unserer Regierung oder in der Familie. Wir wollen, dass Jesus das ansieht und sagt, mein Kind, durch meine Gnade, du warst mein Jünger. Gut gemacht. Dass es ihm zu Ehre ist. Alles durch seine Gnade. Wir wollen, dass es ihm ehrt, wie wir leben, weil wir ihn lieben. Und eine tägliche Hoffnung, die auf die Gnade, Kraft Gottes oder diese Kraft Gottes gesetzt wird. Das ist dann eben Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wir sehen, da wir diese neue Kraft haben, diese tägliche Hoffnung, dass wir unsere Gefühle und unsere Gedanken dem Herrn anpassen. Der Herr ist unsere Orientierung. Dann führt es dazu, dass wir eben eine gottlose Denkweise ablehnen, dass wir es uns da nicht anpassen. Das sehen wir hier in eben Vers 14 in Kapitel 1. Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wir wollen Heiligkeit anstreben, wie Jesus heilig ist. Wir wollen dankbar sein. Und das sind nur ein paar Ausschnitte, ein paar Dinge aus diesen ersten paar Kapiteln. Unser Denken, unser Handeln als Christen. So jetzt, wenn wir zu der Anwendung kommen, dürfen wir das nicht von unser Wesen in Christus trennen. Warum folge ich die Ehe oder will ich eine Ehe führen zur Ehre Gottes? Weil ich bin, wer ich bin in Christus. Weil Jesus meine Hoffnung ist. Weil Jesus meine Freude ist und weil ich eines Tages vor Jesus stehen werde. So wie in der Arbeit. Warum will ich meinem Arbeitgeber dienen und wirklich treu helfen in der Arbeit? Weil ich nicht für ihn arbeite. Ich arbeite für Jesus. Alles, was ich tue, tue ich für Jesus. Und selbst wenn er ein schwerer Typ ist, eines Tages darf ich ihm auch Jesus, ich darf ihm jetzt Jesus zeigen und eines Tages wird er auch vor Jesus stehen. So was sieht er an meinem Leben von Jesus. Okay? So, diese wichtige Verständnis. Der Herr will uns innerlich verändern und das führt dazu, dass unsere Ehen dann auch verändert werden. Dass wir eine biblische Weltanschauung, eine biblische Denkweise entwickeln. Damit wir dann über die Ehe richtig denken. Die Wahrheit des Wortes macht uns frei. Jesus selbst sagt in Johannes 8, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. So, der Herr zeigt uns den Weg, die uns wirklich befreit. Und daher, wenn wir sein Wort folgen und er befiehlt uns oder sagt uns, Frauen, unterordnet euch, dann sind wir auch wirklich vor Gott befreit, wenn wir das auch tun. Wozu befreit? Nicht um egoistisch zu sein, das ist nicht Freiheit. Nicht um meinen Weg zu gehen, das ist nicht Freiheit. Ich bin frei, um Gott zu ehren. Ich bin frei, um die Ehe so zu führen, wie der Herr es beabsichtigt hat, was seine Wünsche sind. Das gilt für Mann und für Frau, für beide. Es ist sein Plan. Und sein Plan für die Ehe ist wirklich wunderbar. So, die biblische Unterordnung. Wir wollen jetzt, was ist unser Problem? Wir glauben, wir sind stark genug, um alles zu schaffen. Wir sind Individualisten. Wir sind wie die diese Werkseinstellung, Egoisten. Wir glauben, ich brauche das. Und meine Frau oder mein Mann muss mir einfach folgen, weil ich weiß alles besser. Das ist dann eben nicht eine christliche Betrachtung. Und wir streben die totale Unabhängigkeit an. Das ist eine komische Sache. Das hört man auch heute immer wieder. Die Kinder müssen Unabhängigkeit lernen. Also, ich glaube, meine Kinder haben Unabhängigkeit schon ziemlich früh gekannt. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Was wir unsere Kinder beibringen sollen und müssen, ist die richtige Art, also Abhängigkeit zu lernen. Selbst in der Schule sind die Kinder wirklich unabhängig. Was formt sich in der Schule? Diverse Klicks und Gruppierungen. Und woran messt man sich? Naja, bin ich so, wie die anderen das wollen? Nehmen die anderen mich an? So, du bist nicht unabhängig, du passt dich an. Alle Menschen passen sich an irgendetwas an. Woran passen wir uns an? Wir sollen und wollen uns an den Herrn Jesus Christus anpassen. Es ist nicht unabhängig zu werden, es ist uns an den Richtigen anzupassen. An den Richtigen abhängig zu sein. An den Richtigen zu vertrauen oder den Richtigen zu vertrauen. Wir wollen die liebevolle und gegenseitige biblische Abhängigkeit haben. Wir sind vom Herrn abhängig und in der Ehe sind wir voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Wir sind nicht mehr Einzelgänger. Unser Fazit oder kurz gesagt, Ehen, wo beide Ehepartner dem Herrn untergeordnet sind, sind in der Lage, die christliche Ordnung in der Ehe liebevoll und erbaulich zu praktizieren. Es ist dann eine wunderbare, liebevolle Realität, weil man eben den Herrn untergeordnet ist und das dann in der Ehe auch auslebt, in eine wunderbare Art und Weise. Wächst man natürlich, lernt man natürlich dazu, aber sehr wichtig. So, was ist dann die Ehe grundsätzlich? Was betrachtet Gott als Ehe? Um das herauszufinden, müssen wir ganz zurück, weit zurück in der Bibel gehen. Wer hat die Ehe geschaffen? Es war keine Kultur. Es ist keine kulturelle Erzeugnis. Wer hat die Ehe geschaffen? Und die Bibel sagt uns Gott selbst. Es ist die allererste Institution, die Gott geschaffen hat. Wenn wir 1. Mose 2 lesen, da sehen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Okay, und wenn du irgendwann mal sehr lange wirklich allein warst, weißt du, wie schwer das ist, einsam zu sein. Es ist wirklich nicht gut. Warum ist eine der schwersten Strafen, die man jemandem geben kann, diese Selbstisolation, wo man alleine ist in irgendeiner Zelle für Monate lang? Warum ist es, dass Menschen eigentlich sehr oft verrückt werden, wenn sie in solche Situationen hineinkommen? Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir soziale Wesen sind. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber Gott hat es nicht so gemacht, dass er einfach Adam und Eva gleichzeitig geschaffen hat. Er wollte auch für uns, für das, was danach kommt, eine Ordnung, eine Reihenfolge, eine Erklärung geben, wie das funktionieren soll. Dass es etwas Wunderbares ist, das für beide schön ist. Und zwar, der Mann wurde als erstes geschaffen und Gott sagt, es ist nicht gut, dass er allein ist. Er ist unvollständig. Der Mensch ist unvollständig allein. Und übrigens, Menschen, die nicht verheiratet sind oder jetzt alleine sind, ist auch nicht gut, dass sie alleine sind. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig, die Gemeinde so extrem wichtig. Weil wenn man darf nicht versuchen, ganz im Alleingang das Leben zu bestreiten, auch wenn man nicht verheiratet ist. Wir brauchen einander. So, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das fand statt, bevor Sünde in der Welt hineingekommen ist. Und was Gott uns damit zeigen möchte, ist dieses Prinzip. Und zwar, in der Ehe ist man nicht zwei Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. In der Ehe sind wir ein Mensch, eine neue organische Einheit, etwas, das vor Gott zu eins gemacht worden ist. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Die Welt, gottlose Philosophien sagen, du bist ein Individualist, du sollst nur für dich denken. Und die führt dazu, dass in der Ehe wirklich eine Trennung zwischen Mann und Frau vorkommt. Das ist eigentlich eine Vorbereitung für die Scheidung. Biblisch gesehen aber, die Ehe wurde von Gott geschaffen und es ist eine verbundene Identität. Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus hat es geschaffen, Gott hat die Ehe geschaffen, am aller Anfang. Und die Frau kam aus dem Mensch. So, die Frau, wir sind eins, wir sind aus dem gleichen Stoff. Und wenn das Problem ist, dass Leute, Männer, sehr oft heute, Männer meinen, sie wären besser. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja dumm. Wir sind alle Menschen vor Gott und Gott hat die Frau aus dem Mensch geschaffen, damit sie zusammen eins sind. Damit die Frau und der Mann zusammen sind. Damit die Hilfe und die Einheit und die Geborgenheit und alles, was Gott vorhatte für seine Schöpfung, möglich ist. Bevor Sünde überhaupt in die Welt hineingekommen ist. Wir brauchen einander. Es gehört so. Ist schön so. Gott will nicht, dass wir einsam und allein durch diese Welt gehen. Daher hat er gleich am Anfang die Ehe geschaffen. So, die Ehe bildet eine neue verbundene Identität. Nicht zwei Menschen, die parallel zueinander jetzt zusammenwohnen. Das ist nicht die Ehe. Jetzt ziehen wir zusammen und wir leben parallel, leben mit zusammen, aber im gleichen Haushalt. Nein, wir leben ein Leben zusammen. Wir verschmelzen unser Leben miteinander. Deswegen ist man ein Fleisch geworden. Es ist in diesem Bereich, muss ich die Kinder, die da sind, ein bisschen warnen. Nur in diesem Bereich darf man mathematisch ein bisschen abweichen von der normalen logischen Realität. Normalerweise heißt 1 plus 1 2. Aber in diesem Bereich stimmt es einfach nicht. Okay? Im Bereich der Ehe heißt 1 plus 1 1. Nicht 3, nein, nein. Falsch. Du musst wieder in der Schule gehen, christliche Schule. Und damit tun wir uns schwer, oder? Wir tun uns da richtig schwer. Wir sagen, was, das kann ja nicht sein. Doch, ja, Einheit in der Vielfalt. Du hast auch ein Leib, verschiedene Glieder. Was ist das Beispiel für die Ehe in Epheser Kapitel 5? Die Gemeinde. In der Gemeinde, was ist noch ein Beispiel für Christus? Ein Leib. Ich habe eine Hand, ich habe noch eine Hand, ich habe noch zwei Füße, Kopf, Ohren. Okay. Brauche ich das? Bin ich eine Einheit? Oder ist nur mein Kopf meine Einheit? Also wer ich bin und dann alles andere ist überflüssig? Es alles gehört zusammen. Ich bilde eine Einheit. Ich bin vor Gott ein Mensch. Und in der Ehe zwei Menschen bilden eine Einheit. Und beide werden zueinander näher kommen, wenn beide auch ihren Haupt, Jesus, näher kommen. Weil wenn der Mann versucht, die Frau näher zu kommen, und die Frau sagt, nein, ich will nicht, und dann verfolgt man sich, lauft man herum. Ja? Und wenn die Frau versucht, den Mann näher zu kommen, und der Mann sagt, nein, das will ich auch nicht, dann kommen sie nie zueinander. Aber wenn beide sagen, wir wollen Jesus, Jesus ist hier oben, und beide sagen, wir wollen Jesus näher kommen, Jesus, Jesus, und dann kommt man natürlich näher zueinander, weil man den gleichen Fokus hat. Gleiches Ziel haben. Das, was wir in 1. Petrus 1 bis 2 gelesen haben. Wir sind lebendige Steine. Wir haben eine Hoffnung, wofür wir leben. Wir leben für Jesus. Wir wollen, dass alle Menschen seine Herrlichkeit an uns sehen. Das ist etwas, wozu jeder fähig ist durch seine Gnade. Weil dann ist es nicht von mir abhängig, es ist von ihm abhängig. Er hilft uns und stärkt uns und führt uns. So 1 plus 1 ist gleich 1 in der Ehe. Und die Welt sagt, nein, stimmt nicht. Ungläubige sagen, nein, stimmt nicht. Und das müssen wir uns überlegen. Weil wer hier mit seinem Körper steht auf in der Früh und nimmt einen Hammer und hammert auf seinen Fuß ein. Machst du das? Nicht, wenn du gesund bist. Also wenn du jetzt psychisch krank bist, vielleicht. Aber dann brauchst du eine Behandlung, da brauchst du Hilfe. Ein gesunder Mensch macht das nicht. Und warum sind es das in der Ehe? Die Ehefrau oder der Ehemann steht auf in der Früh und geht dann gleich los auf den anderen. Also wenn wir ihr erkennen, hey, ich schlage mich selbst hier. Ich verletze mich selbst hier. Warum mache ich das? Ich will das nicht. Das ist nicht, wie ein Christ ist. Wir sind eins. So wie kann ich einander stärken? Was tust du, wenn dein Fuß weh tut? Du wirst herausfinden, warum tut mir mein Fuß weh? Naja, das ist jetzt geschnitten, es blutet. Oh, ich muss was machen. Ich muss jetzt helfen, ja? Muss irgendwie was unternehmen. In der Ehe ist es genauso, dass wir einander helfen. Was der Herr uns möchte, ist, dass wir eine geistliche Einheit haben, eine Herzenseinheit haben, eine emotionale Einheit haben, eine intime körperliche Einheit haben. Und daraus entstehen sogar Kinder. Und Kinder sind ein wunderbares Bild dieser Einheit, oder? Wenn du Kinder hast und du schaust deine Kinder an, du sagst, das ist ja halb meine Frau und halb ich. Und wie ist das jetzt? In dem Bereich ist er so wie ich und im anderen Bereich ist er wie sie. Und warum? Das ist ein neues Wesen, das entstanden ist durch diese Einheit der Ehe. So, die Ehe ist etwas wirklich Wunderbares. Gott war nicht genug. Du sagst, oh, Gott ist genug. Ja, er ist genug. Aber Gott selbst sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sagt. Gott sagte, der Mensch braucht eine Gehilfin, braucht eine Ehe zusammen. Damit ist das Einzige, wo Gott sagt, ihr braucht das, bevor Sünde in der Welt gekommen ist. So lass uns das annehmen von dem Herrn und es so betrachten, wie der Herr das betrachtet. Zweitens, die Partnerschaft der Ehe ist eine unabhängige neue Einheit vor Gott selbst. Okay? Das heißt, und was ich jetzt damit sagen möchte, ist, es ist eine unabhängige neue Einheit. Es ist nicht 1 plus 1 plus Schwiegermutter oder Schwiegervater. Und das ist dann natürlich für uns als Eltern die große Herausforderung. Mein Kind heiratet und ich auch. Ich bin mit dabei. Nein, okay. Wir müssen zulassen, dass die Kinder auch wirklich eine neue Einheit bilden. Das höchste Ziel der Eltern, es steht hier direkt in 1. Mose 2, sie sollen den Vater und Mutter verlassen. Jetzt nicht jetzt verleugnen und keine Beziehung mehr haben, sondern ich bin ja mehr Junior zu Hause. Jetzt bilde ich eine neue Familie. Und Eltern haben als Ziel, eben erfolgreiche Kinder zu haben. Nicht erfolgreich weltlich gesehen, sondern geistlich gesehen. Wir wollen alles dafür tun, damit unsere Kinder auch uns verlassen können und sich an ihre neue Ehepartner oder Partnerin anhängen können. Das ist was Wunderschönes. Wir müssen zulassen, dass unsere Kinder uns als Eltern auch emotional verlassen und sich neu an ihr Ehepartner, Ehepartnerin emotional anhängen. Und in dieser Ehe muss man das auch lernen, was das heißt. Was ist wahre Liebe? Was ist wahre Abhängigkeit im Herrn in der Ehe? Und das als Ziel zu haben, dann hört man auf, das zu lernen und darin zu wachsen. Wir, die schon etwas länger verheiratet sind, ich bin heuer in nur ein paar Wochen, 5. August, bin ich 24 Jahre mit Grace verheiratet und ich bin nicht der längst Verheiratete hier natürlich. Aber wenn wir länger verheiratet sind, wir wissen, diese Aufgabe, dieses Wachsen, Zusammenwachsen, das hört nie auf. Und man bleibt ständig dran. Und in Demut versucht man zu wachsen. So, unsere Kinder, was kannst du als Ehemann, Ehefrau für deine Kinder am besten tun, um deine Kinder zu zeigen, wie so sehr du deine Kinder liebst? Du kannst eine tolle, liebevolle, innige, schöne Ehe mit deiner Ehefrau führen. Und du sagst, ich zeige meine Kinder Liebe, indem ich meine Ehe, meinen Ehepartner und Ehepartnerin liebe? Ja. Was wollen die Kinder? Worüber freuen sich die Kinder, wenn Mama und Papa eben zusammen Einheit haben, einander lieben, Geborgenheit schenken, Freude schenken? Ich komme nach Hause und was finde ich da? Nicht zwei Eltern, die streiten, die einander ständig anfahren und miteinander, sondern die streiten nicht, sondern sie leben zusammen. Die lieben einander. Und wie ich erlebt habe, weil keiner von uns kann jetzt sagen, also bei uns wurde nie gestritten, wir hatten nie Auseinandersetzungen. Aber eine der schönsten Erlebnisse, das ich auch hatte als Kind, wo meine Eltern, die gläubig waren, ich kann mich noch erinnern, die hatten irgendeine Ausrede, ich habe keine Ahnung, was das Thema war, aber sie waren nicht miteinander glücklich. Und sie haben miteinander gestritten. Und ich kann mich noch erinnern an den Moment, wo meine Eltern uns Kinder, wir waren drei Buben, die haben uns zusammengebracht und sie haben gesagt, Jungs, wir wollen uns bei euch entschuldigen. Wir haben gegen euch und gegen Gott uns versündigt, indem wir miteinander so rau, lieblos umgegangen sind. So soll es nicht sein. Würdet euch uns vergeben dafür. Und wir haben als Jungs gesagt, ja klar, okay. Wenn du willst. Wir haben es damals nicht ganz begriffen, aber jetzt, weißt du, das sind Vorbilder. Da sehen die Kinder, ja, Mama und Papa sind auch Sünder. Aber wie geht ein Sünder mit Sünde um? Wenn sie sündigen, dann bringen sie das mit Gott in Ordnung, dann bringen sie es mit den Menschen in Ordnung. Das ist Demut, das ist Beziehung, das ist normal. Und dann stehen wir wieder auf und gehen weiter. Das vergisst man dann nicht. Wie gehe ich damit um? Ist okay. Nicht die Sünde ist okay. Was okay ist, dass ich darf verstehen, ich werde nie alles perfekt machen, aber wie ich mit meinen Fehlern umgehe, ist extrem wichtig. Wir wollen verlassen unser Elternhaus und ein neues Elternhaus sozusagen bilden, uns in der Ehe aneinander anhängen und wirklich treu sein. Das ist dann der letzte Punkt heute. Diese Partnerschaft vor Gott ist etwas, das er geschaffen hat, damit Geborgenheit vorhanden kommt, damit Einheit da sein kann, damit Kinder in einer geborgenen Beziehung und Elternhaus aufwachsen können. Alle seine Gnade für uns. Dieses Partnerschaft will der Herr, dass es ein Leben lang ist. Jetzt, wir leben in einer Welt, wo viele schlimme Dinge vorkommen. Und oft auch kommt man zum Glauben, nachdem man eben schon geschieden ist oder ungläubige Ehepartner, verlassen gläubige Ehepartner. Wir wollen hier sehr vorsichtig sein, weil es kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Das Leben ist sehr kompliziert. Wir reden jetzt hier vom Idealfall, was Gott beabsichtigt hatte. Und wenn das nicht mehr für dich möglich ist, lass dich dadurch nicht irgendwie entmutigen. Gott liebt dich trotzdem so, wie die Situation ist, und er macht aus dieser Realität das Beste daraus, was er kann. Und du kannst in ihm trotzdem eine Fülle des Lebens genießen. Aber sein ursprünglicher Plan war ein Leben lang zusammen als ein einziger Einheit. Und so steht das dann ganz klar. Wenn man Malachi im Alten Testament liest, Es steht da in Kapitel 2 und Vers 14. Malachi ist das letzte Buch des Alten Testaments. Da steht ganz einfach in Vers 14. Und wie denkt Gott darüber, dass Menschen, die sich eigentlich Treue versprochen haben, sich trennen? Gott ist nicht damit einverstanden. Warum? Weil es ist ein Bund, das in der Ehe angegangen wird. Eine Verheißung. Malachi 2, Vers 14. Und ihr fragt, warum? Also warum ist Gott mit uns unglücklich, unzufrieden? Warum richtet er uns? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht? Ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr, der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Wie viele, und das passiert, glaube ich, meistens mit Männern, aber heute wahrscheinlich viel öfter mit Frauen, als was wir uns auch denken. Wie oft wird man, ist man 20 Jahre zusammen, und da man die 20 Jahre lang nicht daran gearbeitet hat, konsequent zusammenzuwachsen, man hat so Parallelleben geführt, und dann auf einmal kommt man in diese sogenannten Midlife-Crisis, dieses Mittelalter-Krise, Mittelalter, das ist falsch. Es ist so mittelalterlich fast. So 40, 50. Und was macht der Mann meistens? Er schaut seine liebe Frau an und sagt, naja, so jung ist sie nicht mehr. Natürlich schaut er nicht in den Spiegel hinein und sieht nicht, naja, ich auch nicht. Bin genauso alt geworden. Aber fängt an, kritisch zu werden und sagt, na, ich kann besser tun. Es funktioniert nicht mehr. Die Gefühle sind nicht mehr da. Und ist untreu. Was sagt Gott dazu? Gott sagt, ich schaue das an und ich hasse das. Warum? Warum? Weil die Ehe ein Bund ist, ein Versprechen, eine Verheißung ist. Eine bedingungslose. Und es ein Bild ist, wie Epheser 5 sagt, von wie Gott mit uns umgeht. Gott bleibt seine Verheißungen immer treu. Sein Bund bleibt er immer treu. Und er ruft uns dazu auf, genau das auch zu tun in seiner Kraft. Wir sind eins geworden, das ist sein Plan. Wir bleiben eins und wir bleiben eins, bis der Tod uns scheidet. Und du sagst, ja, aber was mit diesen armen Ehen und Beziehungen, wo die eigentlich einander gar nicht mögen und die sollen einfach trotzdem zusammenbleiben? Die sollen zusammenbleiben, aber die sollen lernen, einander zu mögen. Warum mögen sie einander nicht? Was ist der Punkt? Wie lernen sie das? Sie lernen das, indem sie sich auf Jesus orientieren. Indem wir uns auf Jesus orientieren und sagen, hey, Jesus ist der Grund. Und das Tolle ist, es gibt Beispiele, wo Menschen ganz nahe dran waren, wirklich ganz nahe dran, sich scheiden zu lassen, haben Buße getan, sind zu Jesus im Glauben gekommen und haben gelernt, einander zu schätzen und zu lieben in einer Art und Weise, die sie sich gar nicht vorher vorstellen konnten. Und warum? Weil Jesus diese Gnade gegeben hat, Jesus diese Kraft gegeben hat. Mit Jesus ist das möglich. Aber man muss sich Jesus unterordnen als erstes. Und ihn folgen wollen. Und dann in ihm wachsen. Und in ihm Gnade finden. Es ist ein Bund vor Gott. Und es ist das, was der Herr Jesus auch sagte. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jetzt, das, was ich sage heute, ist sehr unmodern. Wird in unserer Gesellschaft verpönt. So viele Dinge werden dagegen gesagt. Gott ist nicht dafür, dass man in einer Ehe lebt, wo man leidet und wo Unterdrückung ist. Wofür Gott ist, ist, dass man die Ehe verändert. Dass man durch seine Gnade eine wunderschöne, wunderbare Ehe hat. Und Beziehung hat. Das ist, wofür Gott eigentlich plaudiert und bittet, dass wir im Glauben bereit sind, das zu glauben und das dann auch anzugehen als deine Kinder. Und wenn du Jesus gar nicht kennst, diese Dinge werden nicht funktionieren. Du wirst trotzdem egoistisch bleiben. Du wirst an dich selbst denken. Warum? Weil der Geist Gottes der Einzige ist, der dir helfen kann, über dich darüber hinaus zu denken und über den Partner zu lieben, wie Jesus ihn liebt oder wie Jesus sie liebt. Das ist eine wunderbare Realität, dass Gott uns gibt. Ich bin, wie gesagt, mit Grace jetzt 24 Jahre lang verheiratet. Ich habe das diese Woche gelesen. Ich fand das war ein lustiger Zitat. Das war eigentlich ein Mann, der sehr lange verheiratet war, und die Frage wurde gestellt: Hast du jemals an Scheidung gedacht? Und ich glaube, es war die Ehefrau eigentlich, die gefragt wurde: Hast du jemals an Scheidung gedacht? Ihr seid jetzt 60 plus Jahren verheiratet. Und die Frau sagte: Nein, nein, Scheidung nie. Mord schon. Scheidung nicht. Weißt du, es gibt, also wir bleiben an der Treue, aber ich bring dich jetzt gleich um. Weißt du, man hat Spannungen. Und man schaut so, es ist nicht immer alles rosig und perfekt. Aber stell dir vor, nach 24 Jahren, was für eine dumme Entscheidung wäre das für mich? Okay, Grace, du bist nun mal die Jüngste und es gibt vielleicht irgendjemanden, ich glaube nicht für mich, also schau mich an. Aber sollte es irgendeine jüngere Frau geben, der sich für mich interessieren würde? Okay, Grace, weg mit dir und jetzt habe ich eine neue Liebe. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Ich habe 24 Jahre meines Lebens weggeschmissen. Weg. Selbst wenn vielleicht nicht alles so schön ist. Wir haben das gemeinsam erlebt. Wir kennen einander. Wir sind eigentlich eins. Was schmeiße ich da weg? Unglaublich. Und ich denke, mit irgendeiner unbekannten Person hier, die ich jetzt meine zu kennen, aber gerade erst kennengelernt habe, dass ich da die wahre Freude finde. Wenn ich es mit jemandem nicht schaffe, mit dem ich 24 Jahre zusammen gelebt habe, wie werde ich es jetzt in eine neue Beziehung schaffen? Und deswegen findest du das heute. Was passiert? Man springt herum von einer zur nächsten Beziehung, weil die Treue fehlt, diese Orientierung fehlt, unser gleiches Ziel fehlt, unser Weltbild ist, wir wollen Jesus folgen als seinem Jünger. Das ist unsere Grundeinstellung als Christen. Nein, sie lehnen das ab und springen herum. Und was passiert dann viel, viel, viel zu oft am Ende des Lebens mit 70 Jahre, 75 Jahre? Wo sitzt man? Man sitzt in der Wohnung alleine. Und zwei Menschen, die eigentlich zusammen sein sollten, durch irgendwelche Gründe, sind jetzt einsam, allein im hohen Alter. So traurig. Ist nicht Gottes Plan. Und die Lösung ist Jesus. Die Lösung ist das Evangelium. Gott will, dass wir eins sind in ihm. Der Herr Jesus hat uns das klar und deutlich auch gezeigt, dass er die Ehre ehrt, weil er sein allererstes Wunder bei einer Hochzeit auch getan hat, wo er das Wasser zu Wein verwandelt hatte. So, diese Art der Ehe, wo wir zueinander stehen, aus Liebe zum Herrn und zueinander, für ein Leben lang, ist etwas, das wunderschön ist. Und wir verstehen, wir sind eins. Wir sind nicht zwei. Wir leben nicht in Paralleluniversen. Wir leben in einem Universum. Wir sind eins gemacht. Und daher, die Unterordnung und die einander ehren, ist etwas, das sehr natürlich ist. Und wir so funktionieren, dass in der Ehe eine Harmonie ist, so wie in meinem Leib, in meinem Körper, wenn mein Fuß mit meinem Gehirn richtig funktioniert, kann ich gehen. Kann ich sogar laufen. Wenn ich ein Athlet bin, kann ich sogar sehr hoch springen. Kann ich schwimmen. Kann ich alles Mögliche mit meinem Körper tun, weil eine Harmonie, eine Ordnung vorhanden ist. Meine Füße tun, was die Füße tun sollen. Der Kopf tut, was der Kopf tun soll. Sie sind miteinander einverstanden damit. Sie kämpfen nicht gegeneinander, sondern sie helfen einander und funktionieren. Und so ist es auch in einer christlichen, geistlichen Ehe. Die Ehefrau ist nicht, wird nicht unterdrückt. Lies mal Sprüche 31. Was tut diese wunderbare Ehefrau in Sprüche 31? Der Mann steht nicht da und sagt diese Frau, was alles sie zu tun hat. Und die Frau ist dann die Bedienstete und sagt, ja, 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 ja. Nein, sie ist, engagiert sich, sie ist kreativ, sie ist wirklich, macht extrem viel. Und was macht der Mann? Was für eine, lies mal Sprüche. Der Mann soll weise sein, der soll auch nicht faul sein, der soll sich engagieren. Wenn beide ihren Teil tun innerhalb dieser Ehe und wissen, wo ihre Stärken und Schwächen sind und sie ergänzen einander und helfen einander, da haben wir eine wunderbare Einheit, eine wunderbare Realität, eine zwei Menschen, die eins geworden sind, Ehe. Wie laut Epheser 5, wo die Welt dann das anschaut und sagt, das ist wirklich schön. Ich wünschte mir, ich auch sowas haben könnte. Und dann ist die Antwort darauf, Überraschung, du kannst es haben. In Jesus Christus. So, lass uns nicht entmutigt sein heute. Liebe, Harmonie, Geborgenheit, Erfüllung, Zufriedenheit in der Ehe, das sind die Ziele Gottes für die Ehe. Und es ist erreichbar. Haben wir den Glauben an Wort Gottes? Haben wir Jesus als Eheziel? Sind wir bereit, in seiner Gnade und Kraft daran zu arbeiten? Zu sagen, okay, ist egal, was gestern war, vorgestern oder vor 10 Jahren, völlig egal, was ist heute und was ist morgen? Was können wir heute für den Herrn tun? Vergangenheit ist hoffnungslos, kann man nicht verändern. Heute und morgen, wir können durch die Gnade Gottes alles verändern. Er gibt uns die Kraft dafür. Jeder Tag ist ein neuer Tag mit dem Herrn. Sein Ziel ist Harmonie, Geborgenheit. So, wenn wir dann nächste Woche diese Stelle genauer betrachten, da sehen wir im Herrn, wie wunderschön Unterordnung ist und Ehren ist, wie der Mann und Frau das tun sollen. Diese Ordnung in der Ehe ist etwas, das gesund ist. Es ist etwas, das eben Gewinn bringt. Und Unterordnung ist eine Ordnung in der Ehe. Es ist nicht eine Unterdrückung in der Ehe. Und der Mann ist alle Menschen, Mann und Frau, sind Gott unterordnet. So, wenn wir Gott richtig unterordnet sind, ist es kein Problem, in der Ehe das auch zu leben. Möge der Herr uns Kraft geben, um das zu verstehen. Und wie wir schon gesagt haben, wenn du heute zuhörst, ob zu Hause beim Livestream oder hier in der Gemeinde, verstehe, der Schlüssel dazu ist Jesus. Und das gilt nicht nur für die Ehe, das gilt für alle Beziehungen. Und wenn der Herr Jesus in unserem Herzen lebt und wirkt, dann sind wir sogar in der Lage, unsere Feinde zu lieben, sind wir in der Lage, zur Ehre des Herrn Dinge zu erleben, die sehr schwer sind, aber die Freude und innerliche Geborgenheit nicht zu verlieren. Wenn du Fragen hast, bitte mit mir reden. Wenn ich irgendwas gesagt habe, das du nicht verstanden hast, bitte mit mir einfach reden. Und nächste Woche gehen wir dann weiter mit diesem Thema. Lass uns beten.